Ja, ich habe euch ein Thema mitgebracht heute, das es in sich hat. Betrifft mich eigentlich tagtäglich, weil ich ständig am Reden bin. Und deswegen, ja, habe ich gedacht, ich bringe es mal auf die Bühne. Heute das Thema, die Macht der Worte. Wie kam es zu dem Thema? Tatsächlich war der ausschlaggebende Punkt ein Kinderlied. Seitdem wir einen Sohn haben, hat sich so einiges in unserem Leben verändert. Unter anderem auch die Musik, die im Auto läuft. Und ein Lied, was dann förmlich immer wieder zum Ohrwurm wurde, ist das Lied Worte von Feiert Jesus Kids. In dem Lied wird auf simple Art und Weise dargestellt, was Worte mit einem Menschen machen können. Und im Refrain heißt es dann, Worte bringen Segen und Schmerz. Darum sagt mein Gott, behüte dein Herz. Achte darauf, wofür es schlägt und zeig ihm den richtigen Weg. Und in den letzten Wochen denke ich so nach, ja, über was werde ich denn heute predigen? Und immer wieder, wenn es ruhig wird, kommt dann dieser Ohrwurm in mir hoch und dann hatte ich streng genommen eigentlich gar keine andere Möglichkeit gehabt mehr zu sagen, okay Gott, ich nehme das jetzt einfach mal als Hinweis und werde über das Thema reden. Und ich glaube tatsächlich, dass es wichtig ist, dieses Thema sich immer wieder vor Augen zu führen. Es kann gut sein, dass es nichts Präsenteres in unserem Leben gibt, als die Worte, die tagtäglich auf uns einströmen, die Worte, die wir tagtäglich sprechen. Und wir stehen immer wieder vor der Herausforderung, welche Worte lassen wir in unser Herz hinein und welche Worte geben wir aus unserem Herzen weiter. Was steckt eigentlich hinter dem Begriff Worte? Und wo ist so ein bisschen der Ursprung von Worten? Ich habe mich da mal so ein bisschen belesen und im Altgriechischen lesen wir von dem Wort als das Logos. In der antiken griechischen Philosophie gilt das Logos als das universelle Gesetz. Ein Gesetz, das die Welt und ihre Ordnungen regelt. Sozusagen eine höhere Macht, genauer definieren, das haben sich die Philosophen nicht getraut. Im Alten Testament liegt der Ursprung aller Worte im Schöpfer selbst. Durch Worte, durch Gottes Worte, wurden Himmel und Erde erschaffen, lesen wir. Durch Gottes Worte ruft er den Menschen in die Verantwortung hinein. Und durch seine Worte wird der Wille Gottes offenbart, ein Wille, der für alle Geschöpfe entscheidend ist. Der Begriff Logos, der hat einen sehr tiefen und kraftvollen Ursprung. Im Neuen Testament wie im Alten Testament reicht er vom alltäglichen Sprachgebrauch bis zur Bezeichnung des Wortes Gottes selbst, also die höchste Autorität. Und auch wenn laut einer Studie aus den 60er Jahren von dem Psychologen Albert Mehrabian nur 7% aller Kommunikation verbal, also auf Worten beruhen, so liegt eine große Kraft und Verantwortung in diesen Worten drin. Worte haben das Potenzial, Menschen Leben, Hoffnung und Sicherheit zu geben. Worte können zum Segen eingesetzt werden, gleichzeitig haben sie aber auch das Potenzial, ganze Kriege zu entfesseln. Es reicht ein falsches Wort und du kannst einen großen Schaden anrichten. Und aus diesem Grund rät uns Salomo immer wieder in seinen Sprüchen dazu, dass wir weise mit Worten umgehen sollen. Als Beispiel mal Sprüche 10, Vers 19. Ein Mensch, der viel redet, versündigt sich leicht. Wer seine Zunge im Zaum hält, zeigt Verstand. Wer gern viel redet, der gebe gut Acht auf das, was er sagt. Und da rede ich natürlich in erster Linie auch zu mir selber. Gerade heute stehe ich hier vorne und werde viele Worte gebrauchen. Der gebe gut Acht auf das, was er sagt. Mit versündigen ist gemeint, dass es schnell passieren kann, dass ich schnell etwas sagen kann, was andere verletzen kann. Worte haben aber noch weitere Bedeutungsaspekte, zum Beispiel auch den der Wahrheit. Das, was eine Person sagt, das wird von ihrem Umfeld auf die Waage gelegt. Nicht nur, was sagt das, was die Person sagt, über sie selber aus, sondern kann ich das, was die Person sagt, wirklich auch ernst nehmen? Ist das wahr oder ist das frei erfunden? Welchen Wert hat das, was eine Person sagt? Und ich möchte euch eine Stelle aus Johannes 19 zeigen, die eindrucksvoll zeigt, wie machtvoll Worte sein können. Und was für einen Unterschied es macht, wenn Worte Wahrheit beinhalten. Und zwar geht es um die Reaktion von Pilatus, den römischen Statthalter von Jerusalem. Und als dieser hört, dass Jesus behauptet, von sich selbst der Sohn Gottes zu sein, da lesen wir seine Reaktion. Als Pilatus das hörte, wurde ihm noch unheimlicher zumute. Er ging ins Prätorium zurück und fragte Jesus: Woher bist du eigentlich? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Du weigerst dich, mit mir zu reden, sagte Pilatus. Weißt du nicht, dass es in meiner Macht steht, dich freizulassen, aber dass ich auch die Macht habe, dich kreuzigen zu lassen? Jesus erwiderte: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Deshalb trägt der, der mich dir übergeben hat, eine größere Schuld. Daraufhin machte Pilatus noch einmal einen Versuch, Jesus freizulassen. Doch die Juden schrien: Wenn du den freilässt, bist du nicht mehr der Freund des Kaisers. Jeder, der sich selbst zum König macht, stellt sich gegen den Kaiser. Diese Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Unglaublich spannend, was wir hier über die Macht der Worte herausfinden, was hier deutlich wird. Im Verhör bekam Pilatus ein immer unheimlicheres Gefühl, weil wenn dieser Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, dann gibt er den Befehl, diesen Sohn zu kreuzigen. Dann liegt es an ihm, dann ist es seine Verantwortung. Die wenigen Worte, die Jesus im Verhör von sich gab, die bewirkten bei Pilatus, dass er Jesus freilassen wollte. Wieso war das so? Weil Pilatus nichts gefunden hat, was Jesus in irgendeiner Form schuldig gemacht hat. Oder anders gesagt, Pilatus hat das, was Jesus gesagt hat, für wahr befunden. Ich kann keine Schuld an ihm finden. Und immer wieder lesen wir dann in diesem Verhörprozess, dass Pilatus versucht hat, Jesus freizusprechen. Und so lange, wie Pilatus selber außen vor war, setzte er sich für Jesus ein. Doch dann kam dieser eine Satz und er sprach direkt das Urteil: Wenn du den freilässt, der sich selbst zum König macht, dann stellst du dich gegen den Kaiser. Hochverrat. Schachmatt. Und auf einmal geht die Menge nicht nur gegen Jesus vor, sondern gegen den, der ihn verteidigt. Und diesen Preis ist Pilatus beim besten Willen nicht bereit zu bezahlen. Wenn du Jesus verschonen möchtest, dann knüpfen wir uns zuerst einmal dich vor. Und während Pilatus glaubte, er hat die Macht, wurde ihm schmerzhaft bewusst, dass das überhaupt nicht der Fall war. Diese Wenn-Dann-Drohung, die verfehlte nicht ihr Ziel und ordnete, woraufhin er direkt anordnete, Jesus kreuzigen zu lassen. Und hier merken wir, Worte können sehr manipulierend sein. Hier lenken die führenden Männer des Volkes ihre Worte so geschickt, dass sie das bekommen, was sie wollen. Worte haben Macht erst recht dann, wenn sie andere unter Druck setzen. Und Pilatus spürt, dass in den Worten Jesu trotzdem Wahrheit steckte. Und wäre es um ihn gegangen, dann hätte er Jesus verschont. Am Anfang des Johannesevangeliums, da erfahren wir etwas über Jesus, was Pilatus vermutlich noch mehr überrascht und eingeschüchtert hätte. Und dieser Römer, der war wirklich nicht leicht einzuschüchtern. So in den historischen Schriften geht man sogar davon aus, dass Pilatus eher für seine Brutalität bekannt war. Am Anfang des Johannesevangeliums, da lesen wir von dem Ursprung des Wortes. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Und dann später in Vers 14 lesen wir, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie er nur als der einzige Sohn, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Und in dieser Einleitung, in diesem Prolog, spricht Johannes sowohl zu den Juden als auch zu den Griechen, die immer wieder am Überlegen sind, ja, was hat es denn jetzt mit dem Logos auf sich? Und er sagt, seit Jahrhunderten redet, denkt und schreibt ihr über den Logos. Und jetzt werde ich euch sagen, wer dieser Logos ist. Es gibt ein Wesen, welches als das Wort bekannt ist. Und dieses Wesen ist bei Gott und Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott, dem Vater. Und durch dieses Wesen, welches das Wort ist, wurde alles geschaffen, was wir kennen, was wir sehen, was wir anfassen können. Und zugleich umfasst dieses Wesen aber auch nicht alles, was Gott ist. Gott, der Vater, ist nochmal eine andere Gestalt als das Wort. Und das ist so ein bisschen auch so ein Kerngedanke von der Trinität, die, wie wir sie heute kennen und verstehen. In den ersten Versen des Johannesevangeliums stellt Johannes uns die höchste Autorität aller Worte dar. Jesus Christus, das Wort, das ein Mensch wurde und in dieser Welt Gottes Herrlichkeit, Gnade und Wahrheit sichtbar werden ließ. Johannes leitet episch ein, welchen Worten wir in unserem Leben am meisten Glauben schenken sollten. Und Petrus bestätigt dies in Johannes 6, Vers 68, da sagt er, Herr, wohin sollen wir gehen? Du allein hast Worte ewigen Lebens. Wenn ich das weiß, dann sollte es mir eigentlich im Alltag leichter fallen, zu unterscheiden, welchen Worten ich Glauben schenke und welchen nicht. Doch so einfach ist es leider nicht. Viele Menschen, mich eingeschlossen, fällt es schwer, nur an den Worten der Wahrheit, an den guten Worten festzuhalten, die über mein Leben ausgesprochen werden, die vor allem Gott über mein Leben ausspricht. Tatsächlich gehen die Worte oft am schnellsten wieder flöten. Und ich habe euch mal 4 Sätze aus meiner Biografie mitgebracht, die mich als Menschen sehr prägen und das bis heute noch. 4 Sätze. Du bist ein Mann mit Prinzipien. Ich sehe großes Potenzial in dir. Du begegnest Menschen wertfrei. Und du bist nicht dumm, du bist nur faul. Was glaubt ihr, welche dieser Aussagen sich immer wieder in meinem Alltag am schnellsten einschleicht? Die letzte. Klar, so diese negative Aussage, ich krieg sie einfach nicht aus meinem Kopf. So gut die anderen Aussagen auch sind, irgendwie begleitet die mich immer wieder in meinem Leben. Früher kannte ich es so, mit 3 positive Aussagen wiegen eine negative auf. Und google ich das heute, dann liegt der Ausgleich laut eines Forschers im Bereich der Eheberatung bei 5:1. Nachdem ich meinen Partner oder irgendwem anders kritisiert habe, braucht es 5 ehrlich gemeinte Aussagen, wodurch ich meinem Partner oder einem anderen zu verstehen gebe, was für ein genialer, wichtiger und wertvoller Mensch er ist. Doch wie gesagt, langfristig neigen wir Menschen dazu, das Positive zu vergessen, während das Negative sich gern festsetzt. Und will ich dem entgegenwirken, dann komme ich nicht darum herum, mir die positiven Aussagen immer wieder aufzuschreiben. Erinnern schön und gut, aber schreib sie am besten sogar auf. Schreib die positiven Aussagen, die du über dich, von deinen Mitmenschen, vor allem aber auch von Gott in deinem Leben erfahren hast. Schreib es auf und versuch dich immer wieder aufs Neue daran zu erinnern. Jakobus, dessen Brief im Neuen Testament einer meiner Lieblingsbriefe ist, der befasst sich in seinem dritten Kapitel ausführlicher mit Worten. Oder besser gesagt, mit der Zunge. In Vers 2 schreibt er: Wir alle lassen uns ja oft und in vielerlei Hinsicht etwas zu Schulden kommen. Passiert immer wieder aufs Neue. Am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Und um die Auswirkungen und die Kraft der Zunge zu beschreiben, benutzt Jakobus drei Bilder. Das erste Bild, das Zaumzeug von Pferden. Wie der Name schon sagt, sorgt es dafür, dass Pferde in Zaum gehalten werden. Zaumzeug hat die Macht, etwas Wildes zu zähmen und es dem Willen des Reiters unterzuordnen. Und ebenso ist es mit der Zunge. Sie ist dazu in der Lage, anderen ihren Willen mit Worten aufzuzwingen. Im Positiven wäre das vielleicht etwas, was mich begeistert, und ich gebe das weiter in der Hoffnung, dass es auch jemand anders begeistert. Zum Beispiel der beste Burger in der Stadt. Den musst du mal probiert haben. Ich kenne ihn selber noch nicht, da bin ich auch offen für Vorschläge. Das wäre jetzt mal was Positives, es kann aber auch schnell anders ablaufen. Ein Verkäufer zum Beispiel, der steht immer wieder in diesem Spannungsfeld: Überzeuge ich jemanden für etwas, was er wirklich braucht, und verkaufe es ihm, oder brauche ich den Kunden, den Klienten, um auf meine Zahlen zu kommen? Es kann aber noch krasser werden, nämlich dass ich meinem Gegenüber emotional ausnutze und unterdrücke. Und bei Pilatus haben wir das schön gesehen, die führenden Männer, die wussten ganz genau, was sie sagen mussten, damit Pilatus nachgibt. Ich weiß, was ich sagen muss, damit die Person tut, was ich will. Und das ist sehr gefährlich, und genau dazu ist aber auch die Zunge imstande. Ein zweites Bild, was Jakobus gebraucht, ist das Ruder eines Schiffes. Die Zunge hat die Macht, wie ein kleines Ruder am Heck ein großes Schiff auf Kurs bringen kann, bestimmt, wo lang es gehen soll. Und als kleines Organ unseres Körpers wirkt die Zunge vielleicht nicht sonderlich spektakulär. Sie ist auch nicht unbedingt schön anzusehen. Das heißt, wenn ihr euch mal zu euren Nachbarn dreht und mal die Zunge einander rausstreckt, dann werdet ihr feststellen, ist jetzt nicht so schön. Und doch entscheidet sie darüber, wie andere Menschen uns sehen. Das, was sie von sich gibt, das hat unmittelbare Auswirkungen auf mich als Person und wie Menschen mich wahrnehmen. Aufgrund meiner Worte sind Menschen gern mit mir zusammen oder gehen eher auf Abstand. Und als letztes Bild gebraucht Jakobus einen Funken, der ein Feuer entfacht. Ein Funke, der das Potenzial besitzt, einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Und das ist heutzutage sogar noch einfacher vorstellbar als damals, wenn wir heutzutage in den Nachrichten sehen, jetzt so im Hochsommer, wenn die Temperaturen wieder steigen, wie oft da von Waldbränden in den Nachrichten die Rede ist. Es ist unglaublich. Und vor allem, wie schwer diese einzudämmen und wirklich komplett wieder zu löschen sind. Und bei diesem Vergleich bleibt Jakobus auch nicht mehr neutral. Die Zunge, die kann so viel Zerstörung anrichten, dass ganze Städte, ganze Länder, ganze Kontinente vernichtet werden. Die Auswirkungen von bösen Worten können weiter reichen, als wir uns das oft vorstellen. Patrick hat mir im Vorfeld von einem Bildvergleich erzählt, den er gern bei den Teens gebraucht. Wenn du hoch auf einen Turm steigst und dort ein Kissen ausschüttelst und jemanden bittest, die Federn wieder einzusammeln, dann wird er spätestens unten am Turm angekommen merken, dass das nicht funktionieren wird, weil der Wind die Federn kilometerweit und immer weiter trägt. Und böswillige Worte, und mag es nur irgendein dummes Gerücht sein, was nicht mal der Wahrheit entspricht, einmal irgendwo gesagt, wird es immer weiter getragen. Und selbst ein Sorry, es tut mir leid, kann diesen Lauf nicht rückgängig machen. Um es nochmal anders zu verdeutlichen und An dieser Stelle habe ich gemerkt, dass ich jetzt im Vorfeld keine Person gefragt habe. Deswegen versuche ich es einfach mal, jetzt eine freiwillige Person auf die Bühne zu bitten. Keine Sorge, du wirst hoffentlich nicht bloßgestellt. Ich gebe auf meine Worte Acht, versprochen. Eine Person darf kurz mal nach vorne kommen. Sonst funktioniert das nicht. Ja, dankeschön. Darf man ruhig mal einen kleinen Applaus geben hier. Du hast folgende Aufgabe, ganz simpel. Hier hast du einen Teller und eine Zahnpasta. Okay. Und jetzt darfst du einfach mal einen fetten Haufen auf den Teller setzen. Von der Zahnpastatur. Ja, okay. Genau. Wow. Der ist größer, als ich gedacht hätte. Danke. Danke. Und jetzt? Fast. Ja. Noch eine zweite Aufgabe. Kannst du versuchen, diesen Haufen wieder in die Zahnpastatube zu befördern? So. Klappt das?
Nee.
Nee, klappt nicht. Okay, ich erspare dir den Versuch. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, du darfst wieder setzen. Ein weiser Mann, direkt gecheckt, funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Also ohne irgendwelche Hilfsmittel kann ich diesen Zahnpastahaufen jetzt nicht spurlos wieder in die Tube befördern. Ist nicht so einfach. Und genauso ist es auch bei unseren Worten. Einmal ausgesprochen, kannst du sie nicht mehr wieder rückgängig machen. Die Zunge spricht Worte, die das Leben bestimmen. Deins und derer, die deine Worte hören. Und Jakobus vermeidet hier auch vorschnell die Verantwortung, sehr schnell auf den Satan, auf den Gegenspieler Gottes zu schieben. Sagen, ich kann ja nichts dafür. Die Schlange war's. Nein, Jakobus nimmt uns als Menschen in die Verantwortung für das, was aus unserem Mund herauskommt. Adolf Schlatter, ein Theologe aus dem letzten Jahrhundert, der bringt es super auf den Punkt. Und ich finde, er übertreibt nicht, wenn er sagt, suchen wir bei irgendeinem zerrütteten und verdorbenen Lebenslauf den Anfang und Grund des Elends, sind immer Worte dabei im Spiel, die den Anstoß gaben. Suchen wir bei irgendeinem zerrütteten, verdorbenen Lebenslauf den Anfang und Grund des Elends, sind immer Worte dabei, die den Anstoß gaben. Worte haben Macht, mehr als uns lieb ist. Und neben dem, was andere mir vielleicht sagen, beeinflusst es natürlich auch, was ich über mich selber sage. Das, was ich über mich ausspreche, das glaube ich. Vielleicht nicht direkt am Anfang, aber je häufiger ich etwas sage, auch über mich sage, desto mehr glaube ich das. War ja klar, dass mir das wieder passiert. Immer ich habe ich ein Pech. Immer trifft es mich. Und wenn du diesen Satz bei jedem Missgeschick, bei jedem Unglück immer wieder sagst, dann glaubst du das natürlich auch immer. Dann glaubst du das irgendwann. Und letztendlich stellst du fest, dass du nicht wichtig bist. Und das wird zu einer Wahrheit in deinem Leben. Ich bin nicht wichtig. Niemand interessiert sich für mich. Ich bin nicht geliebt. Gucken doch sowieso alle nur auf sich. Ich bin nicht wichtig. Und du bist vielleicht sogar Christ. Und du weißt theoretisch auch, wie Gott über dich denkt und was er in seinem Wort dir zusprechen möchte. Aber wenn du ehrlich zu dir selbst bist, dann glaubst du es gar nicht so wirklich, was da drin steht. So in der Theorie, ja, so vom Kopf her weiß ich das, aber mein Herz kann das nicht glauben. Dafür bin ich doch dann doch viel zu unwichtig. Und wenn solche Glaubenssätze in dir drin sind, die dich immer wieder abwerten, dann fällt es schwierig, da irgendwie positive Aussagen entgegenzubringen. Wenn du selber dir immer wieder diese negativen Glaubenssätze zusprichst. Wir merken, Worte sind immer so ein Spannungsfeld. Auf der einen Seite Segen, auf der anderen Seite Fluch. Und Jakobus geht auch in Vers 9 darauf ein, wenn er sagt, so, wie kann es sein, dass mit der Zunge wir Gott groß machen und anbeten und auf der anderen Seite seine Geschöpfe klein machen und verletzen. Die Zunge, die ist deshalb so unberechenbar, weil in ihr beide Möglichkeiten liegen. Aus einem und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Und Jakobus redet hier von einer Tatsache, die er selbst eigentlich nicht gern akzeptieren möchte. Das ist ja wie eine Quelle, aus der zeitgleich süßes und bitteres Wasser kommt. Das gibt's doch gar nicht. Und die Frage ist, wie gehen wir jetzt damit um? Wie gehen wir mit dieser Tatsache um, dass aus unseren Worten immer beides herauskommt, aus unserem Mund immer beides herauskommt? Und auch damit, wie wir Menschen immer wieder verletzen werden. Ich glaube, es bleibt wohl ein lebenslanger Prozess von Verletzung und von Heilung, den wir mit unseren Worten zu gehen haben. Ein lebenslanger Prozess, wo wir immer wieder in die Vergebung und in die Versöhnung hineinkommen müssen. Ich sage mal so, wenn nicht wir als Christen, wer schafft es dann, aus Vergebung und aus Versöhnung zu leben? Es gibt eine Perspektive darüber hinaus. Petrus hat gesagt, du hast Worte ewigen Lebens. Jesus Christus, das Wort, welches Mensch wurde, um Menschen echtes Leben zu geben. In Sprüche 4, Vers 23, da lesen wir mehr als alles andere. Behüte dein Herz, denn aus ihm kommt das Leben. Und Jesus ergänzt das wunderbar mit Lukas 6, Vers 45. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Der Schlüssel zu dem, was aus unserem Herzen kommt und was wir in unser Herz reinlassen, der liegt in dem, der unser Herz regiert. Wer sitzt in deinem Herzen auf dem Thron? Was ist das, was du in deinem Leben immer wieder tagtäglich, ja, dein Herz damit fütterst? Vielleicht du selbst. Hey, ich bin meines Glückes Schmied. Ich bin derjenige, der sagt, wo es lang geht. Ich bin derjenige, der im Herzen regiert. Und du versuchst immer wieder aus eigener Kraft heraus zu genügen, gut zu sein, alles aus eigener Kraft zu schaffen. Das klingt echt anstrengend. Vielleicht ist aber auch ein anderer Mensch, der in deinem Herzen regiert. Dein Partner, deine Eltern, deine Kinder. Dann gibt es Menschen, für die du bereit bist, alles zu tun. Und das ist großartig. Aber reicht dir das wirklich als Quelle deines Lebens aus? Gibt es dir wirklich genug Kraft, um aus dir heraus anderen in Liebe und mit Freude zu begegnen? Jesus sagt von sich, ich bin die Quelle des ewigen Lebens. Wer von mir trinkt, der wird nie mehr Durst haben. Und ich glaube fest daran, dass Jesus diese Quelle in meinem Leben ist und in unserem Herzen sein kann. Eine Quelle, die mich mit gutem Leben füllen möchte. Eine Quelle, die, wie wir in Johannes 1, Vers 14 gelesen haben, die voller Gnade und Wahrheit ist. Voller Gnade im Hinblick darauf, dass ich immer wieder versagen werde, angemessen oder in Liebe mit meinen Mitmenschen umzugehen. Aber auch voller Wahrheit, dass ich mir die Worte, die Gott mir zusprechen möchte, wirklich in mein Herz aufnehmen darf und sagen kann, ja, das ist meine Identität. Es ist wichtiger, es ist entscheidender, wie der Schöpfer dieser Welt über mich denkt, als wie mein Banknachbar, mein Sitznachbar oder irgendwer draußen auf der Straße über mich denkt und redet. Ich Hier habe ich zum Schluss noch ein paar Fragen mitgebracht für diejenigen, die sagen, hey, ich möchte das Gesagte gern noch weiter vertiefen. Ich möchte es praktischer werden lassen. Ich nenne das immer gern Herzensfragen, Fragen, die mein Herz bewegen, die ich weiter über die Predigt, über den Sonntag hinaus, den ich weiter nachgehen darf. Die erste Frage ist, welchen Worten schenke ich am meisten Glauben? Traurigerweise sind es oft die Sätze, ich habe es gesagt von am Anfang, so negative Aussagen, diese Menschen, die sind mir oft in meinem Leben gar nicht so wichtig. Und trotzdem schenke ich ihnen sehr viel Wert und sehr viel Glauben. Wäre es nicht schöner, die Menschen, denen ich wichtig bin und vor allem dem Schöpfer, den ich wichtig bin, diesen Glauben mehr Wert zu schenken? Was waren positive Worte, an die du dich heute noch erinnern kannst? Geh mal zurück in deine Biografie. Denk nicht nur immer über das Negative nach, sondern schau mal, wo gab es Zusprüche von Menschen oder von Gott, die mich ermutigt haben. Und schreib diese auf. Welche Worte Gottes willst du dir immer wieder in Erinnerung rufen? Es geht hierbei um unsere Identität, um das, was in unserem Herzen den größten Raum einnehmen soll. Sollen das negative Gedanken sein? Oder was soll das sein? Und welche Worte, die dir gut taten, die dich ermutigt haben, kannst du auch anderen weitergeben? Dass wir nicht nur für uns bleiben in dieser Wahrheit, in dieser Identität, die wir in Jesus haben, sondern dass wir diese Identität in Wort und Tat auch unseren Mitmenschen weitergeben. Das einfach mal zum Mitnehmen. Und wer gesagt hat, Markus, das Thema Worte betrifft mich immer noch nicht so wirklich oder ich konnte wirklich jetzt, war zu müde oder was auch immer dazu beigetragen hat, warum du dich nicht konzentrieren konntest, den lade ich einfach dazu ein, dass er dieses Lied, was ich am Anfang erwähnt habe, einfach mal bei Spotify jetzt so auf dem Heimweg kurz im Auto eingibt, feiert Jesus Kids, Worte und das einfach mal anhört. Vielleicht kann das ja auch nochmal was bei dir bewirken. Soweit von meiner Seite und jetzt möchte ich euch einladen, mit mir zu beten. Vater im Himmel, es ist nicht einfach zu sehen und zu verstehen, dass Worte immer so ein zweischneidiges Schwert sind. Auf der einen Seite kann ich Menschen damit groß machen, ermutigen und aufbauen. Und auf der anderen Seite kann ich Menschen damit klein machen, ausnutzen, missbrauchen und dauerhaft Schaden zufügen. Jesus, du hast uns da etwas anvertraut, die Macht der Worte, die echt eine ziemliche Herausforderung ist. Und wir bitten dich, dass du uns auch hilfst, damit wir mit diesen Worten, mit dieser Verantwortung nicht alleine bleiben. Dass wir uns immer wieder aufs Neue auf dich berufen, immer wieder aufs Neue um dich drehen, uns von dir füllen lassen mit guten Wahrheiten für unser Leben und Wahrheiten, die wir auch anderen weitergeben. Ich bitte dich, in diesem Prozess, in diesem Spannungsfeld, den wir uns in unserem Leben immer wieder befinden werden, zwischen Segen und Fluch, dass du uns hilfst, Worte des Segens weiterzugeben. Und dass du uns hilfst, auch da, wo Verletzung und Schmerz entstanden ist, dass wir aufeinander zugehen, dass wir bereit sind zu vergeben, dass wir bereit sind zu versöhnen und dass du uns Heilung schenken kannst, da, wo Worte verletzt haben. Danke, dass du bei uns bist. Das haben wir heute Morgen schon gehört. Du bist ein Gott, der da ist. Hier und jetzt, aber auch nicht nur im Gottesdienst, sondern darüber hinaus in unserem Alltag. Gib du uns immer wieder die Kraft, in deiner Liebe und in deiner Wahrheit zu leben. Amen.